Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, und Sigi hat so ungefähr bis 36, 41, so um den Dreh, meinte Annette, seine Frau, hätte er einen Abschluss gefunden. Ich hoffe, ich kann mich da annabeln und möchte nur ein paar Verse mit euch machen, nur bis Ende des Kapitels, das ist ja nicht viel. Nächste Woche, denke ich, machen wir eine Bibelstunde, zwar aber nicht als Bibelstunde, sondern wir gucken uns nochmal ein DVD an. Wir hatten ja eins von den drei, die wir hatten, und bei dem einen wurdet ihr alle so sehr gesegnet und wart so begeistert. Also gucken wir uns das zweite an. Ich glaube, Schöpfung, ne? Annette, hatten wir noch als DVD. Also ein interessantes Thema. Paulus und Barnabas werden eingeladen in der Synagoge in Antiochia. Die Brüder gehen und sagen, liebe Brüder, Paulus und Barnabas, kommt doch und ermutigt uns, beziehungsweise ermahnt uns mit einem Wort vom Herrn. Und Paulus steht auf und winkt, wahrscheinlich, weil es so bewegt war, wurde viel geredet, war viel Bewegung im Saal. Er winkt und fängt an in Ägypten. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung gemacht habt mit Leuten, so, die die Gewohnheit haben, lange Geschichten zu erzählen. Ich gehöre dazu. Und ich habe ein paar Mal in meinem Leben einen ziemlichen Stich bekommen, gerade bei Männern, die in Verantwortung sind und wenig Zeit haben und auch das, wo das Vermögen zu Konzentration schwierig ist, und sie möchten eine klare, kurze Antwort haben. Und an zwei Situationen kann ich mich erinnern. Einmal in den USA im Auto, sagt der Bruder, das habe ich dir alles nicht gefragt. Ich habe lediglich gefragt und das war's. Und es hat mir wehgetan, aber heute verstehe ich sie besser als damals. Weil ich viele Geschwister habe, die mir gerne erzählen aus ihr Leben. Auch viele, die alleine sind, die nicht verheiratet sind und ein starkes Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Sie haben es ja sonst nicht so. Und Paulus ist eingeladen worden, sehr höflich. Und die Geschwister sind offensichtlich sehr interessiert über dem, was sie zu sagen haben, und er nützt die Situation voll aus und fängt an in Ägypten. Er hätte ja auch bei der Schöpfung anfangen können, aber er fängt an in Ägypten und geht durch die Richter, Propheten und zuerst Abraham, und dann landet er bei Johannes und dann bei Jesus. Und irgendwann ist er bei Jesus Tod und seiner Auferstehung. Da hält er sich ein bisschen länger auf. Es ist für ihn wichtig, dass diese Männer und Frauen, er sagt zwar ihr Männer, aber ich denke, da waren sicherlich auch Frauen dabei. Er sagt, ihr Männer, und will ich bin mir gewiss, diese Männer ermutigen. Er möchte gern, dass sie durch das Evangelium aufgerichtet werden. Und weil sie als Jünger die frohe Botschaft verkündigt haben, hatte Satan echt was dagegen. Satan und seine Leute, die Miesmacher, die Pharisäer. Und Jesus selbst hat über diese Pharisäer gesagt, hier, die haben mir das Leben schwer gemacht als Sohn Gottes. Wie viel mehr ich, euer Meister, wenn sie euch nicht unter Druck setzen. Paulus und Barnabas und die anderen Jünger, die haben das auch verstanden und die hatten eigentlich gar keine andere Erwartung. Sie wussten, wir kommen überall unter Druck. Für uns ist es wichtig, dass wir keine falsche Erwartung haben. Wenn wir falsche Erwartungen haben, kommen wir unter Druck und können uns in Trübsal nicht freuen, weil wir meinen, dass Trübsal etwas mit Schuld zu tun hat. Oder mit einem Gott, den wir nicht ganz lieben können, und weil wir ihn nicht lieben können, können wir ihm nicht ganz vertrauen. Und dafür will der Teufel unbedingt sorgen. Er will uns Gott mies machen. Auch da, wo wir erlöst sind, das kann er ja nicht ändern, denn wir stehen unter sein Blut, versiegelt, und da kann keiner ran. Auch Satan persönlich nicht, auch wenn er sich 90 Jahre Zeit hätten, wenn wir so lange leben würden, würde er das nicht schaffen, das ist nicht machbar. Aber er kann uns unter Druck setzen und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Paulus verkündigt eine frohe Botschaft und er ist froh, wo er leidet und er hat gelitten und wird leiden. Er wird von innen und von außen Druck erleben. Seine Brüder erleben das genauso, einige bis zum Tod. Dennoch ist ihnen diese Freude, die Freude, die entsteht durch die Auferstehung oder durch die Wirkung der Auferstehung Christi in sein Leben, diese Freude ist ihnen einfach nicht zu nehmen. Und er erzählt hier über die Tatsache, dass obwohl der Teufel den Hirten geschlagen hat, dass der Hirte die Verwesung nicht gesehen hat. Verlierer im Ganzen war letzten Endes der Teufel, der Widersacher. Obwohl Jesus gestorben ist, ist er als Sieger hervorgegangen. Er hat die Verwesung nicht gesehen. Und er erzählt, wie David das eigentlich prophezeit hat. David hatte das vor Hunderten von Jahren schon vorausgesagt, dass dieser Jesus, wovon er erzählt, und seine ganze Geschichte, und das ist das Schöne dabei, führt zu einem Ziel. Ägypten, Abraham, die Richter, Propheten, Johannes der Täufer. Es führt alles zu Christus. Seine Botschaft ist Christus-zentriert. Die Botschaft von Paulus. Und er stellt Jesus dar als Sieger und versucht, diesen Männern deutlich zu machen, dass Davids bereits schon von Jesus gesprochen hat. Und er hat gesagt, David könnte sich selber eigentlich nicht gemeint haben, da David ja gestorben ist. Und das wissen wir. Er muss ja von jemand anders gesprochen haben. Und darüber spricht er in Vers 35. Wir lesen aber ab Vers 37. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. Jesus besiegt den Tod. Und ich denke, wie Jesus den Tod besiegt, will auch Jesus in unser Leben uns von Sieg zu Sieg führen. Wir gehen durch viele Phasen, wo wir verführt werden, zu meinen, wir leben in der Niederlage. Das ist aber nicht so. Gott führt uns durch Täler hindurch. Er umgeht nicht die Täler, sondern er führt uns hinein und wieder heraus. Er bleibt bei uns. Paulus ist eigentlich so überzeugt von dieser Tatsache, obwohl er durch Täler hindurchgeht, dass am Ende immer ein Sieg da ist. Denn er sagt, und das klingt fast überheblich, anmaßend: Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Ich kann alles tun durch Christus, der meine Kraft ist. In und durch ihn sind mir alle Dinge möglich. Er sagt dann an einer anderen Stelle: Die da glauben, denen sind alle Dinge möglich. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. Ich rede hier von jemand, der den Tod besiegt hat. Dieser Jesus, von dem ich euch erzähle, ist ein Sieger. Er ist ein mächtiger Krieger. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Bevor Jesus kommt, bei der Einleitung seines Dienstes, wird in Lukas Kapitel 4 gesagt, dass er gekommen ist, um Kranken zu heilen und Blinden sehend zu machen und Gebundenen frei zu machen. Und das geschieht alles, und da wurde Jesus oft nicht recht verstanden, auch von sogenannten Gläubigen. Die Jünger hatten selber hier eine Frage: Ist er krank, weil er gesündigt hat? Wir haben alle gesündigt. Einige von uns sind krank, andere nicht. Aber Jesus stellt das ganz klar: Wir sind nicht krank, weil wir gesündigt haben, sondern, und das ist das Schöne, was er da sagt, wir sind krank, weil Jesus durch Heilung sich verherrlichen will in unser Leben. Wir müssen unsere Perspektive immer richtig haben. Gott ist nicht so, wie du denkst. Ich kann dir das mit Gewissheit sagen. Gott ist nicht so klein, wie du denkst. Und ich kann es euch alle sagen, mit hundertprozentiger Gewissheit. Ihr denkt alle miteinander: Gott ist klein. Viel zu klein. Gott ist viel größer, als ihr euch das überhaupt vorstellen könnt. Und ich kann es euch mit Gewissheit sagen, weil ich ein alter Hase bin und ich Gott gesehen habe und weiß, dass ich oft Gott viel zu klein mache. Gott ist nicht so, wie ich denke. Gott ist viel größer. Und er kann über unser Vermögen zu glauben oder zu denken handeln, auch wenn wir nicht glauben. Das ist, was Paulus hier diesen Männern mitteilen will. Und das ist doch eine frohe Botschaft, oder? Ich frage mich manchmal, was verkündigen wir eigentlich in unseren Gemeinden? Auch die nüchternen Evangelikalen. So seid euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung. Er erzählt von den Verfehlungen, die Übertretung, das Ungehorsam, die Untreue, und das wissen die ganz genau als Juden, des Volkes, und spricht zum Schluss über Vergebung. Das müsst ihr verstehen, dass dieser Gott vergibt. Denn in Vergebung liegt Heil. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konnten. Interessanterweise ist das doch jetzt unser Thema, oder? Ich frage mich, ist das, weil die Bibel sie sich so oft wiederholt, dass wir das immer wieder erleben, Sonntag und Mittwoch, dass da Einklang ist zwischen dem, was wir am Sonntag hören und dem, was wir am Mittwoch hören? Ich denke manchmal, vielleicht denkst du zu sehr einspurig, es liegt an dir. Nein, ich wehre mich dagegen. Wisst ihr, das Wort Gottes ist so groß und so vielfältig, dass es einfach immer passt. Es passt immer. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden könntet, völlig unmöglich. Aber es ist ein Wort des Trostes, es ist kein Vorwurf. Welche Gnade hatte dieser Paulus? Kein Wunder, dass sie zu ihm sagen, liebe Bruder, wollt ihr nicht kommen? Das waren liebe Kerle. Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in dem Propheten gesagt ist. Und zitiert Habakuk. Seht, ihr Verächter, und wundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Wem sagt er das? Das sind ja harte Worte. Ihr werdet das nicht kapieren. Ihr habt euch inzwischen Verächter. Ihr habt euch inzwischen so verfinstert, dass ihr das nicht mehr aufnehmen könnt. Wen sagt er das? Aber das sind harte Worte. Aber wem sagt? Diejenigen, die das Wort Gottes verachten, mit Füßen treten. Das Wort hier ist für Verächter. Wir sind doch keine Verächter, wir sind doch Genießer, oder Geschwister? Das ist doch der Grund, warum wir heute Abend hier sind. Weil wir wissen, wie wertvoll das Wort Gottes ist. Als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Bitte schön, stimmt das, was ich sage, oder nicht? Die konnten das nicht abwarten. Give us more. Wir wollen mehr davon hören. Und ich weiß, als Junge, ich war ja unbekehrt. Ich habe mich mit 32 Jahren bekehrt. Aber ich habe 20 Jahre lang das Evangelium morgen, mittags und abends gehört. Zu Hause, vollgepumpt. Bei Sonntags habe ich 3 bis 4 Gottesdienste besucht. Und ich weiß, jemand bestätigt das gerade. Das war Uschi. Ich habe Gottesdienste, wo ich denke, nix wie raus hier. Das war ein Wort, ich habe gedacht, nee, hier wärst du geknebelt, hier wärst du gesteinigt, hier wärst du fertig gemacht. Und ich habe einen anderen Gottesdienst, ich habe gedacht, Herr, also ich komme nächsten Sonntag wieder her. Mir ist es egal, wo mein Papa hingeht, ich komme herher. Und wenn es noch so spät ist, warum? Mann, das war Leben. Das war voller Hoffnung. Das war voller Trost und Zuversicht. Und wenn es um Sünde ging, war die Gnade viel größer. Und ich konnte damit umgehen. Wir müssen wahnsinnig aufpassen, alle als Christen, aber gerade diejenigen, die die Aufgabe haben, das Wort Gottes weiterzugeben, dass wir Gott nicht falsch darstellen. Die Leute waren, ist ein hartes Wort, aber die waren begeistert, die wollten mehr hören. Das Wort hier baten, ich weiß nicht, was ihr da habt, Luther übersetzt baten, die Schweizer sagen baten, ne? Wollen wir baten? Die meinen, Bate sagen sie, ne? Beten. Ne? Wollen wir Bate?
Ich glaube, du musst mal Schweizerdeutsch unterrichten.
Hier, das Wort im Urtext bedeutet ersuchen, rufen, bedrängen. Das kommt einfach nicht rüber, oder? Die haben sie bedrängt. Ihr müsst bleiben. Bleibt doch, Brüder. Kommt nochmal. Und ich bin sicher, dass in der Woche, das ging nur ums Gottesdienst, ne? Die wollten sie sicherlich in der Woche noch sprechen. Als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Und als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und Gottesfürcht. Seht ihr? Jesus erging es doch genauso. Und die Bibel sagt uns, da war nichts an ihm, äußerlich nichts Schönes. Also äußerlich war ein völlig normaler Mensch, sogar eigentlich, soweit ich das verstehe, aus den Propheten, sah er nicht unbedingt sehr anziehend aus. Es war die Botschaft, die er trug. Es waren die Worte, die er sprach, die Menschen begeistert haben. Und ich gehe davon aus, dass es mit Paulus genauso war. Und als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Juden, genossen den Paulus und Barnabas. Und das war ein Problem für die Priester und Päpste, die Pharisäer, die eigentlich unbedingt wollten, dann es gegen denen und macht, dass das Volk sie verehrt und ihnen nachfolgt. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Bleiben. Das war Paulus und Barnabas, deren Wort so in der Woche. Bleibt dran, ihr hört, aber bleibt dran, lasst das nicht los. Diese Worte des Lebens, die müssen bleiben. Ihr müsst es bewahren wie ein Schatz in euer Herz. Ihr müsst alles an, und das ist das Geheimnis unsererseits. Gott ist so gut. Und das wissen wir doch. Aber wir lassen dran los, oder? Wir lassen uns da anpinkeln. Ja, wodurch? Durch äußere Umstände meinen wir, dass Gott uns vergessen hat, den Stich gelassen hat, jetzt nun doch bestrafen will. Und dann fragen wir uns, und darum geht es auch hier, denn es geht um die Gnade. Die sollen bleiben in der Gnade Gottes. Gott vergibt immer. Gott lässt niemals los. Du kannst tun, was du willst. Gott wird dich immer lieben. Das ist Gnade. Und das sollten diese Männer begreifen. Dann eigentlich bestätigt Paulus später in einer seiner Briefe, die er ja später schreibt, an der Gemeinde in Antiochia, dass eben sie nicht geblieben sind. Lasst uns doch mal gucken da. Galater 2 schreibt er an der Gemeinde in Antiochia. Oder Antiochia, oder was sagt ihr? Galatians 2. naja, es ist ein langer Abschnitt. Galatians. Eigentlich geht das schon vorher los und ich habe nicht die Zeit, das zu lesen. Also, ihr könnt das zu Hause lesen, das ist jetzt schon Viertel vor. Aber in Vers 11 von Kapitel 2, als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Und das geht so weiter. Es geht hier um Christ und Jude. Und das ist Werkgerechtigkeit. Das schlüsselt hier Paulus auf. Das habt ihr nicht nötig. Sonst ist Gnade nicht Gnade. Und er nimmt ein Beispiel an Abraham. Und er spricht einfach hier von Kapitel 2, 11, den Geschwistern da in Antiochia haben, weil sie losgelassen haben. Sie sind nicht in der Gnade geblieben, sondern sie sind verführt worden durch Menschen wie Kephas, die erzählen, du musst Christ und Jude sein, um Gott zu gefallen, musst du deine Haare lang wachsen lassen, beziehungsweise kurz schneiden lassen. Am Freitags Fisch essen, lange Röcke tragen. Ja, im Prinzip musst du so sein, wie ich es bin. Und dann hat Gott dich lieb. Wenn du so die Gesetze in meinen Kopf so entsprichst, dann kann Gott dich annehmen. Das sind Menschen, die sind so krank und so engherzig, dass sie überhaupt nicht. Die kehren zu dem zurück, was sie ausgekotzt haben bei der Bekehrung. Gesetzlichkeit. Und darum geht es Paulus hier in seinen Besuch, in seinen Aufenthalt in Antiochia, aber auch durch diesen Brief. Dann er sagt in Kapitel 3, macht doch einen Sprung, 3 und Vers 10, denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Gesetz. Nee, Fluch, seht ihr. Warum wir oft so fertig sind, weil wir uns vom Teufel anpinken lassen, erzählen lassen, dass wir nicht gut genug sind. Das Wort Gottes sagt uns etwas völlig anders. Er sagt, ihr seid die lieben, kleinen, süßen Kinder Gottes. Seitdem Gabi im Kindergarten ist, schauen wir viel mehr nach Kindern. Unsere Kinder sind schon groß. Sie sind nicht mehr so niedlich. Wir schauen zu den Kindern überall in der Stadt, auf dem Weg zur Arbeit, ist an jede Bushaltestelle. Oder heute haben wir sie zweimal erwischt, so waren sie unterwegs mit der Klasse. Die sind ja so süß, alle miteinander, oder? Sind Kinder nicht süß? Also jeder natürliche Mensch muss das doch denken, oder? Die sind Gaben Gottes. Kinder sind ja wirklich das Schönste, was Gott uns anvertraut hat. Nun sagt er uns, und ich sehe mich da an der Bushaltestelle mit meinem Turnister, versteht ihr? Und meine Kindergärtnerin, die für mich sorgt, und meine Freunde um mich herum. Gott sieht uns, wie wir diese Kinder sehen. Er hat uns so lieb und hat alles für uns getan. Und das müssen wir festhalten. In Vers 13 sagt er, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Das Gesetz verflucht uns. Jeder Gedanke, der in diese Richtung geht. Gott hat dich lieb und lässt dich niemals los. Und bitte denk nichts anderes. Jetzt machen wir einen Spruch zu
Sprung zu Vers 26. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder. Seht ihr? Gottes geliebte Kinder. In Christus Jesus. Ich, alter Hase, bin sein kleiner Junge. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht, versteht ihr, Tischler oder Schlosser oder Arzt oder Prinz oder Penner. Gibt es nicht. Aber wir sind oft so gefangen. Wer bin ich? Versteht ihr? Und es ist oft die Starken. Ne? Leuten, mit denen wir Probleme haben, weil sie so anmaßend und überheblich sind. Eigentlich im Herzen sind sie einsam und haben Minderwertigkeitskomplexe. Empfinden, dass sie nicht gesehen werden und nicht geliebt werden. Er meint das jetzt nicht nur jetzt aus allen Völkern, Jude, ne, und Sklave und Freier. Nee, Mann und Frau, er bettet das ja auch, Frau ist nicht weniger als Mann. Es kann gar nicht sein. Prinz oder Penner. Wir sind, was? Kinder Gottes. Und das ist doch meine Freude. Das ist doch das, was mein Leben Substanz gibt. Alles andere ist Nebensache. Und daran, in diesem Denken, versteht ihr, was sagt er hier, müssen wir was? Bleiben in der Gnade. Lasst uns mal, ich will da nicht lange reden oder lange lesen aus Johannes 15. Ich habe es mir unterschrieben, ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich muss meine Bibel wechseln alle paar Jahre, weil es so vollgeschrieben ist und so bunt, das sieht wie... Wer weiß was aus? Grün und Gelb und Blau und Orange und ich finde keine farbige Stifte mehr, die ich benutzen kann, um bestimmte Dinge so rauszuholen, die ich in Text gesehen habe. Euch geht es sicherlich so. Aber guckt mal, Johannes Kapitel 15, da geht es doch um Jesus, Weinstock. Und dass wir Eingepfropfte sind als Heiden und dass wir da drin bleiben sollen. Okay? Und ich habe mir hier unterschrieben, na, die Geschichte vom Weinstock, wir in ihm und er in uns. Man, intimer geht das gar nicht, wir seine Kinder. Er hat sein Geist, sein Same in uns hineingepflanzt, schreibt Petrus. Der Same Gottes lebt in mir. Er hat einen neuen Mensch gezeugt, also deutlicher geht das gar nicht. Ich bin sein Kind und sagt in Vers 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, den wird diese Verheißung gemacht, bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Vers 6, wer nicht in mir bleibt. Vers 7, wenn ihr in mir nicht bleibt. Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meine Liebe. Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in mir. Meine Liebe, wie ich meines bleibt in meine Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seine Liebe. Das geht doch nur ums Bleiben. Das ist das, was hier Paulus sagt. Ich habe euch was dargestellt. So groß, so geduldig, so liebevoll, so treu, so mächtig ist unser Gott, der nicht nur gestorben ist, sondern er ist auferstanden. Sein Leib ist nicht verwesen. Er ist zuverlässig. Bleibt in diese Gnade, bleibt in diesem Wissen, diese Überzeugung, dass ihr nichts tun müsst. Und lasst euch nicht von diesen Irrlehrern. Und sie sind ja auch nicht nur Personen. Das sind Gedanken, mit denen wir ständig bombardiert werden, oder? Jeden Tag, den ganzen Tag. Hört euch die Scheiße nicht an. Gebietet den Namen Jesus. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als ob er das schon geahnt hätte, was kommt. Dieser Paulus, der ist ja auch Prophet und nicht nur Apostel. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menschenmenge sahen, wurden sie neidisch. Ey, wie kann man neidisch sein darüber, dass die Gemeinde voll ist und dass die ganze Stadt sich fürs Evangelium interessiert? Das ist doch Wahnsinn, oder? Die sind doch falsch gepolt, diese Pharisäer, oder? Wurden sie neidisch und? Ey, dieser Zusammenhang, lass doch das Wort einfach reingehen. Neidisch und widersprechen. Das sind Zusammenhänge, oder? Neidische Menschen, die anders nicht können, die widersprechen alles. Ist alles nur Widerspruch. Dem, was Paulus sagte, und? Das steigert sich, wisst ihr? Neidisch sein, widersprechen, lästern. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Wir haben keine Zeit. Aber schreibt euch auf, Matthäus 15, Vers 21, Matthäus 15, Vers 21, die Geschichte von dem Krümmeln, oder? Ja. Krümmel? Krümel. Ihr wisst es nicht, dann lass uns noch mal ganz schnell Matthäus 25 aufschauen. 15 wollte ich sagen. Ja, da habt ihr wenigstens was zu lachen. Das ist etwas, was mich immer wieder zerbricht, wenn die Gemeinde da sitzt und lacht. Aber was soll ich machen? Die kananäische Frau. Und Jesus ging, Vers 21, weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Guck dir mal, was für eine harte. Hier ist eine Frau, die wirklich schreit nach Hilfe. Und dennoch ist anscheinend Jesus so hart mit ihr. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Hier geht es um eine Botschaft. Hier geht es um einen Zusammenhang. Hier geht es um seine Aufgabe. Hier geht es um seinen Weg. Und Jesus als Wort Gottes unter seinem Volk erzeugte oft Schmerz. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Meint ihr, dass Jesus in sein Herz hat geweint? Der hatte Erbarmen mit dieser Frau. Er wollte nur, dass sie und andere zum Nachdenken kommen. Er wollte diese Frau prüfen, in die Ernsthaftigkeit, wieder zurück. Sie suchten, wie du suchst. Ich habe da ein Bild zu Hause von einem Mensch, das schreit mit aufgerissenem Mund, also ganz brutal, ist nur das Gesicht. Und dieser Mann schreit. Also deutlicher kann man das, ist eine Zeichnung, nicht darstellen. Und drunter steht Gebet. Wisst ihr, das ist Gebet. Das andere ist plappern wie die Heiden. Ich meine, du musst jetzt nicht schreien, aber Gebet ist ein Schrei unser Herzen und Gott muss uns dahin bringen, wie diese Frau, dass wir schreien. Und das ist nicht böse, das ist gut. Er muss uns aber dahin, dass wir die Not erkennen und wissen, nur er kann helfen. Und deswegen lässt er diese Frau so lange zappeln. Was kommt aber am Ende heraus? Sie sprach, ja Herr, welchen Glaube, oder ist das nicht wahnsinnig? Ich möchte an Gott so dranbleiben. Ich möchte solch eine Zuversicht, solchen Glaube, solche Hoffnung in Christus haben, dass er mich, sie war verworfen, sie war nichts, sie war ein Stück Dreck. Sind wir es nicht? Hey, sind wir es nicht? Ja, wir sind die geliebten Kinder Gottes, aber wo kommen wir her? Was für Rechte haben wir? Ich bin doch ein armes Schwein, oder? Sie sprach, ja Herr, aber doch fressen die Hunde von dem Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Die lässt nicht locker. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Du bist ein Kind Abraham. Du hast es kapiert. Viele Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrte und viele meiner Jünger haben das nicht begriffen, dass sie schreien müssen. Ich komme zu denen nach Hause und sie sehen mich gar nicht. Gott in deren Haus. Petrus, und du hast mir nicht einmal die Füße gewaschen. Aber diese Frau. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Also diese Zusage, die möchte ich haben, oder? Und es ist schon vorbei mit der Uhrzeit. Euch zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt, ihr wollt es nicht. Ist es nicht, dass Gott euch nicht will? Dann er kommt zu dieser ganzen Frage Prädestination. Ihr habt es aber nicht gewollt und Gott wusste es vorher. Daraus entsteht diese Prädestination. Da ihr aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig, das heißt, ihr habt es nicht nötig. Wisst ihr, das Wort Gottes ist Leben, ist es Heil, ist es Licht, ist es Hoffnung, ist es Freude, ist es Kraft, aber es ist auch Gericht. Und was sagt uns Paulus, wenn er an den Korinther schreibt? Richtet euch selbst darauf, dass ihr nicht gerichtet werden müsst, oder? Und das ist es. Diese Frau, diese arme Frau, die nur die Krümel wollte, sie hatte sich gerichtet. Das war ein gebrochener Mensch. Und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Ihr habt's nicht nötig. Das ist das, was da gemeint ist. Ihr habt's nicht nötig. Ihr beweist, dass ihr nicht würdig seid, durch dem, dass ihr Vergebung nicht nötig habt. Zu kompliziert? Ihr beweist, dass ihr nicht würdig seid, durch dem, dass ihr Vergebung nicht nötig habt. Derjenige, der zum Tisch kommt und meint, pah, der ist nicht würdig. Derjenige, der wie diese Frau in Matthäus kommt, sie ist würdig, weil sie sagt, ich bin nicht würdig. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig. Seht ihr, was das Wort eigentlich in uns erzeugt? Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir als Gemeinde irgendwo mal zwischendurch, wenn die Hitze vorbei ist, einfach gar nicht nach Hause wollen. Auch nicht unbedingt immer gleich ins Café, sondern hier stehen bleiben wollen und einfach Gott anbeten. Ganz natürlich, ohne dass es angeschoben wird. Das wünsche ich mir. Etwas Außergewöhnliches. Als das die Heiden hörten, würden sie froh. Man, wir sind so bloody miserable, aren't we? Oder? Gequälte. Oder? Oft als Christen leidend. Wir sprechen über Leiden. Hier erzeugt das Evangelium etwas anders. Als die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig. Mann, heftig, wa? Die ganze Stadt ist jetzt, wurde auf den Kopf gestellt und unheimlich viel folgten sie. Fast die ganze Stadt kam zum Gottesdienst und hier wurden fast alle Heiden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Wie gesagt, zurück zu dieser Frage, die ich bereits angesprochen habe, Prädestination. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die Gottesfürchtigen, die ändern sich nicht. Die kehren nicht um. Sie haben es von vornherein nicht gewollt und sie wollen es immer noch nicht. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen vornehmen Frauen und die angesehenen Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Wahnsinn, ne? Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonion. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist. Herr, wir brauchen so viel mehr als dein Wort. Wir brauchen ein lebendiges Wort. Und wir kommen wie diese arme Frau. Herr, und wir bitten dich, dass du in uns immer wieder ein Wunder tust und uns aufrichtest und erfüllst mit Kraft und Freude und vor allen Dingen, Herr, diese Freiheit im Heiligen Geist, diese Freiheit vom Fluch des Gesetzes. Wir sind deine geliebten Kinder, Herr, und lass es nicht zu, dass wir jemals daran zweifeln, Herr. Mach du uns mehr als Überwinder durch Christus Jesus, der uns stark macht. Wir bitten das in deinem Namen, weil nur du das tun kannst, Herr. Und auch dir zur Ehre, weil verdient hast du die Ehre und nicht wir. Dein Name soll verherrlicht werden mitten unter uns, Herr. Wir sehnen uns so danach. Mehr als Alltag, Herr. Wir möchten dich sehen in deiner Herrlichkeit, in unserer Mitte. Amen.